Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Jasper Barenberg im Studio. Auch wenn ein enger Mitarbeiter unter Spionageverdacht in U-Haft sitzt, Maximilian Krah will Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl bleiben. Doch der Druck wächst weiter. Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat jetzt auch Vorermittlungen gegen ihn selbst eingeleitet. Das ist gleich unser erstes Thema. Dazu auch ein Interview mit dem Extremismusforscher Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut an der Universität Dresden. Wir berichten außerdem, wo Wirtschaftsminister Robert Habeck Anzeichen dafür sieht, dass sich die Wirtschaftskraft des Landes verbessert und wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei allen Differenzen Gemeinsamkeiten im schwierigen Verhältnis zur Türkei sieht. Zum zweiten Mal versucht ein Abgeordneter der CDU, ein Gesetz der Ampelregierung auf den letzten Metern zu stoppen, jedenfalls zu verzögern. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Und Beobachtungen beim späten Antrittsbesuch des britischen Premiers Rishi Sunak im Kanzleramt in Berlin. Zu unserem ersten Thema. Berichte über angebliche Zahlungen aus russischen und chinesischen Quellen. Sie sind Anlass für die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, jetzt Vorermittlungen auch gegen den AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah einzuleiten. Prüfen und klären wollen die Ermittler, ob sich ein Anfangsverdacht mit Blick auf Bestechung erhärtet. Damit wächst der Druck auf Krah. Am Montag war ja ein enger Mitarbeiter verhaftet worden unter dem Verdacht der Spionage für China. Dazu gab es heute ein Gespräch mit der Parteispitze in Berlin. Volker Findhammer berichtet.
Maximilian Krah war von den Bundesvorsitzenden der AfD einbestellt worden. Aber nach dem Gespräch trat er alleine vor die Mikrofone, ohne die beiden Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, und erklärte:
Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Bin sehr an der Aufklärung interessiert. Der Wahlkampf wird jetzt natürlich durch diese Angelegenheit furchtbar überschattet. Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Die AfD zieht also keine weitreichenden Konsequenzen aus der Verhaftung des deutsch-chinesischen Mitarbeiters von Maximilian Krah, der bereits seit 2019 für den EU-Parlamentarier arbeitet und dem die Bundesanwaltschaft Spionagetätigkeit für China und das Ausspionieren von chinesischen Oppositionellen in Deutschland vorwirft, weshalb er jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Von den beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla folgte nur eine vierzeilige Erklärung, in der sie von einer Rufschädigung gegenüber Maximilian Krah sprechen, der mit der sofortigen Entlassung des Mitarbeiters Konsequenzen gezogen habe. Und durch Krahs Fernbleiben vom Wahlkampfauftakt werde das Ansehen der Partei nicht belastet. Der Wahlkampfauftakt der AfD für die Europawahl soll am kommenden Samstag in Donaueschingen stattfinden und eigentlich war der Termin ganz auf den Spitzenkandidaten Maximilian Krah zugeschnitten. Der gab heute sogleich die neue Stoßrichtung für die kommenden Wochen bekannt.
Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe.
Obwohl der beschuldigte Mitarbeiter bereits seit 5 Jahren für Krah tätig ist und selbst Parteifreunde wie der EU-Abgeordnete Nikolaus Fest schon länger auch öffentlich Zweifel an der rechtschaffenden Tätigkeit des Mitarbeiters im EU-Parlament erhoben haben, weist Krah jegliche Mitschuld von sich und wird dabei von der Parteispitze unterstützt. Der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer und Vorsitzender der Parlamentsdelegation für die Beziehung zu China kommt am Morgen im Deutschlandfunk zu einer ganz anderen Einschätzung.
Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Herrn Krah unbekannt war, was sein Mitarbeiter treibt. Über den ganzen Verlauf der Legislaturperiode war er der lauteste Vasall Chinas im EP von der Rechten.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wurde heute nach den jüngsten Spionagefällen befragt und erklärte, es sei jetzt die Sache der Justiz, das aufzuklären, denn man könne Spionage nicht akzeptieren, egal aus welchem Land sie komme.
Der Verdacht, der hier sich gegen Mitarbeiter und Kandidaten der AfD richtet, das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr, sehr besorgniserregend.
Maßgeblich werden am Ende aber die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden bleiben.
Volker Findhammer berichtete. Wie brenzlig ist die Lage für den AfD-Spitzenkandidaten? Das habe ich vor dieser Sendung den Extremismusforscher Steffen Keilitz gefragt. Er arbeitet am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der Universität Dresden.
Na, durch das Zusammenkommen, dass die Vorwürfe gegen ihn selbst jetzt aufgekommen sind und dann zugleich ein Mitarbeiter hier wegen Spionage für China und das ganz konkreten Verdacht ja steht, ist der Druck schon sehr hoch geworden.
Kann Maximilian Krah Spitzenkandidat bleiben?
Naja, tatsächlich wird ja die AfD-Spitze so lange an ihm festhalten, bis Anklage gegen ihn erhoben wird. So lange wird sie immer sagen, ja, das ist von außen irgendwo, wir werden ja immer angegriffen, wir sind ja immer die Verfolgten. Also sie wird so lange an ihm festhalten, solange es irgend geht. Und das heißt, unter einer Anklageerhebung sehe ich momentan nicht, dass die AfD Maximilian Krah fallen lässt. Der wird wiederum zu sich hinstellen, erstmal mit seinem Mitarbeiter, den wird, wenn da die Anklage erhoben wird, wird er ihn entlassen. Und so wird versucht werden, aus dieser Situation herauszukommen. Aber ob das von Erfolg gekrönt sein wird und also auch so abläuft, dass es jetzt gar keinen Schaden für die AfD hat und bei ihrer Klientel, das wird noch zu beobachten sein.
Aber für den Moment können wir mal festhalten, nach Ihrer Einschätzung und was jetzt die Parteispitze angeht, da sehen Sie schon ein Muster. Das ist eine sehr typische Umgangsweise mit Vorwürfen dieser Art von Seiten der AfD-Spitze bisher?
Naja, das ist immer das gleiche Muster, dass man hier versucht zu tun, als sei das jetzt von außen irgendwo konstruiert, aufgebauscht. Und solange nicht das Gegenteil 100%ig auf dem Tisch liegt, wird die AfD immer sagen, das ist von anderen gegen sie ins Feld geführt worden, um ihr zu schaden.
Und was Herrn Krah selber angeht, mein Eindruck war jedenfalls, dass er schon insofern rasch reagiert hat, als er sich sehr schnell und sehr klar von seinem Mitarbeiter distanziert hat, beteuert hat, dass er sich selber keinerlei Fehlverhalten zuschreiben muss. Und das war ja zunächst einmal seine Verteidigungslinie. Es sind gravierende Vorwürfe, aber ich habe damit nichts zu tun und ich entlasse meinen Mitarbeiter, nachdem jetzt auch klar ist, der Haftbefehl wurde bestätigt, der Mitarbeiter sitzt in Untersuchungshaft. Ist das nicht etwas anderes im Vergleich zu dem, was wir bei vorangegangenen Vorwürfen gelegentlich gehört haben und zeugt davon, dass Herr Krah selber das schon sehr ernst nimmt?
Naja, tatsächlich in dem Fall mit dem Haftbefehl war ja im Prinzip gar keine andere Reaktionsweise mehr möglich. Und das ist, was ich meine, auch mit dem Umgang der Parteispitze mit dem Fall Krah insgesamt. An Krah wird so lange festgehalten werden, bis gegen ihn ganz konkret hier diese Zahlungen offenkundig sind. Dann würde sie natürlich nicht mehr an ihm festhalten und ihn auch sofort fallen lassen. Aber solange das nicht der Fall ist, wird hier versucht werden, an ihm festzuhalten.
Wann wird denn Krah zu einer Belastung? Sie haben gesagt, eine Anklageschrift. Wir müssen ja auch im Blick behalten, dass es eine ganze Reihe von Vorwürfen im Moment gibt. Es gibt Ermittlungen gegen Peter Büstron an Platz 2 auf der Europaliste. Es gibt Björn Höcke, den AfD-Fraktionschef in Thüringen, der wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor Gericht steht. Es gibt Vorwürfe gegen den Landtagsabgeordneten in Bayern, Daniel Halemba. Und offenbar das Vorhaben des AfD-Bundesvorstands, jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn in Kraft zu setzen. Da kommt ja einiges zusammen. Muss das der Parteispitze nicht Sorgen machen jetzt vor dem Europawahlkampf?
Auf jeden Fall ist es jetzt natürlich schon so eine Situation, die ganz sicher auch von der Spitze der AfD nicht als günstig empfunden wird. Nur müssen wir unterscheiden zwischen der Perspektive von außen auf die AfD und der Wahrnehmung des Klientels, das die AfD eben anspricht. Und da ist eben die Erfahrung, also wir hätten ja vermutet, dass beispielsweise die Einschätzung der Landesverfassungsschutzämter beispielsweise in Thüringen, dass die Partei als rechtsextremistisch eingeordnet wird, durchaus Potenzial hat, negativen Effekt auf die Anhängerschaft auszuüben. Das ist aber überhaupt nicht der Fall gewesen nach der Beobachtung. Und ähnlich ist es auch häufig in der Vergangenheit mit diesen oder jenen Vorwürfen gewesen. Auch Alice Weidel war ja beispielsweise schon im Fokus oder Meuthen als Beispiel.
Vieles hat der Partei nicht geschadet. Sie sagen es. Genau, wann ändert sich das? Oder wann kann sich das ändern?
Wann kann sich das ändern? Also ich sehe, wie gesagt, auch hier gibt es natürlich einen Punkt, wo die AfD erstmal dann sagen muss, naja, das können wir jetzt auch nicht decken. Beispielsweise Spionage für China mit dem Mitarbeiter. Das wird auch die AfD-Spitze nicht mit, also da ist eine Entlassung klar. Aber bei allem anderen, da wird immer so hervorgehoben, also die Propaganda wäre hier immer von der AfD, das bringen die anderen auf, nur um uns zu schaden. Die wollen ablenken. Und das ist hier in der Vergangenheit immer wieder sehr gut gelungen, dass die Anhängerschaft ist hier sehr empfänglich für diese Argumente. Wir haben ja sehr ein verbreitetes Misstrauen, beispielsweise gegen die öffentlich-rechtlichen Medien in der unter der AfD-Klientel, dass hier eigene Kanäle auch bespielt werden, indem man alternative Nachrichten präsentiert, in denen sowas natürlich ganz anders auch aufbereitet wird.
Ja, aber wenn ich da reingehen kann, Herr Keilitz, die AfD-Anhängerinnen und Anhänger werden aber auch nicht den Spitzenkandidaten auf der Auftaktveranstaltung ihrer Partei hören, weil die Entscheidung ja ist, er bleibt Spitzenkandidat der AfD, aber er wird bei dem Auftakt des Wahlkampfes am Wochenende nicht mit dabei sein. Das ist doch schon eine gravierende Einschränkung für eine Partei. Wird das nicht Folgen haben?
Auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein Spagat, das die AfD hier im Moment versucht. Und wie ich ja schon sagte, dass das jetzt nicht zum Nutzen der Partei ist und das für die von der Parteispitze auch als sehr ungünstige Ausgangslage jetzt wahrgenommen wird, ist schon klar. Nur glaube nicht, dass es sehr große Effekte auf die Stimmenzahl der AfD hat bei der Europawahl.
Steffen Keilitz von der Universität Dresden. Erst im Frühjahr hatte die Bundesregierung ihre Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr drastisch herunterschrauben müssen. Spätestens damit war klar, das Land steckt in einer massiven Wachstumsschwäche. Deutschland bildet das Schlusslicht unter den führenden westlichen Industriestaaten. Daran dürfte sich grundsätzlich auch in nächster Zeit nichts ändern, auch wenn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen heute Anzeichen für eine Erholung ausgemacht hat. Jörg Münchenberg berichtet.
Es ist nur eine Mini-Korrektur nach oben. Nach den Berechnungen des Wirtschaftsministeriums dürfte die deutsche Konjunktur in diesem Jahr um 0,3% zulegen, anstatt nur um 0,1%, wie noch vor 2 Monaten prognostiziert. Verantwortlich für die Anpassung, so der zuständige Minister Robert Habeck von den Grünen, sei das Anziehen der Binnennachfrage, weil auch die Inflationsrate im kommenden Jahr laut Projektion auf 1,8% zurückgehen wird.
Eine geringere Inflation heißt, dass mehr Geld von dem verfügbaren Haushaltseinkommen verfügbar ist und dieses Geld verkonsumiert werden kann. Das heißt, das Absinken der Inflation wird zu einer Nachfrage der Konsumenten führen. Die Menschen haben wieder mehr Geld im Portemonnaie und werden dieses Geld nach Lage der Dinge auch ausgeben. Die Kaufkraft nimmt also zu, die Reallöhne steigen und das wird dann zu einer binnenwirtschaftlichen Erholung beitragen.
Was aber nichts daran ändern wird, dass die Konjunkturaussichten insgesamt verhalten sind. Auch 2025 wird laut Prognose die Wirtschaft lediglich um 1% zulegen. Und das sogenannte Potenzialwachstum, also die vollständige Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten, bleibt schwach. Insofern das nüchterne Fazit des Wirtschaftsministers.
Deutschland ist abgefallen in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern. Das ist ein Problem, das sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Und vielleicht darf man es hemdsärmlich so formulieren, weil es so gut lief, haben wir uns wirtschaftspolitisch in den letzten Jahren eine gewisse Schludrigkeit erlaubt und haben die Probleme, die ja erkennbar gewesen sind, nicht mit der Konsequenz und Härte bearbeitet.
Was nun die Ampelkoalition kurzfristig dagegen unternehmen will, Stichwort Konjunkturpaket, darauf gab der Wirtschaftsminister heute keine konkreten Antworten. Vielmehr machte Habeck gerade in Richtung FDP deutlich, was seiner Meinung nach nicht funktionieren wird. Etwa die Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine umfangreiche Entlastung der Wirtschaft durch großzügige Abschreibungsregeln, wie von den Liberalen zu Beginn der Woche in einem 12-Punkte-Programm gefordert.
Ich glaube, eine breite Absenkung von Steuern, so sehr man sie sich wünschen könnte, gibt der Haushalt nicht her. Möglicherweise ist sie dann auch nicht zielgenau. verleppert quasi. Wir haben ja kein Problem mit der Sparquote. Also, dass mehr Geld zurückgehalten wird, kann jetzt nicht Sinn der ganzen Übung sein, sondern es muss dann eine Incentivierung geben, wenn es zu Investitionen führt.
Für zielgerichtete Subventionen hatte sich Habeck schon bei früherer Gelegenheit ausgesprochen, was wiederum die FDP ablehnt. Letztlich ist beim heutigen Auftritt des Wirtschaftsministers vor allem eines deutlich geworden. In Sachen Wachstumspaket liegen die Positionen der Ampelpartner auch zum Leidwesen des Wirtschaftsministers noch weit auseinander.
Natürlich ist eine uneinige Regierung jetzt auch nicht gerade hilfreich, um Vertrauen in das Land und in die Entscheidung des Landes zu treffen. So, und deswegen ist ja die logische Konsequenz, dass ich jetzt nicht einzelne Punkte von Parteianträgen kommentiere, sondern darauf hinarbeite, dass wir als Regierung geschlossen und gemeinsam Lösungen präsentieren.
Der Wirtschaftsminister im Beitrag von Jörg Münchenberg. Wie distanziert das Verhältnis zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist, das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schon mit seinem Besuchsprogramm deutlich gemacht. Erst heute, am dritten und letzten Tag seiner Visite, traf er Erdogan in Ankara. Erhebliche Differenzen blieben auch bei diesem Termin erkennbar. Steinmeier macht aber auch deutlich, dass er sich in so ernsten Zeiten wünscht, auch Gemeinsamkeiten zu suchen und zu finden. Frank Kapellan hat dieses Treffen in der türkischen Hauptstadt beobachtet.
Mit der Kranzniederlegung am Mausoleum von Staatsgründer Kemal Atatürk beginnt der Tag in Ankara. Steinmeier hat Erdogan erst im November in Berlin empfangen. In den bisher 7 Jahren seiner Amtszeit aber wurde eine Reise in die Türkei immer wieder aufgeschoben. Zu groß waren die Differenzen. Es schien wenig angebracht, einen Autokraten zu hofieren, der Menschenrechte mit Füßen tritt. Doch jetzt gibt es das volle Programm. Vor dem Präsidentenpalast wird Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Salutschüsse knallen, als der Bundespräsident über den türkisfarbenen Teppich am Ehrenspalier vorbeischreitet. Die Türkei wird gebraucht, sei es als möglicher Vermittler im Nahen Osten oder im Umgang mit Putin.
Wir wollen und müssen die humanitäre Lage in Gaza verbessern. Wir wollen und müssen die Ausweitung des Krieges zum Flächenbrand in der Region verhindern. Auch dabei kommt der Türkei eine ganz wichtige Rolle zu.
Die Meinungsverschiedenheiten liegen auf der Hand. Sie werden Steinmeier auf seiner Reise immer wieder vor Augen geführt. Pro-palästinensische Demonstranten säumen seinen Weg. Deutschlands Unterstützung für Israel stößt in der Türkei auf starken Gegenwind. Warum Deutschland Israel mit Waffen unterstützt, wird Steinmeier gefragt, obwohl es doch eine Klage wegen Völkermordes gegen Israel gäbe.
Sie haben aus der Klageschrift Nicaraguas zitiert. Das ist erkennbar nicht unsere Auffassung. Deshalb wehren wir uns natürlich vor dem Gericht auch gegen jeden Anschein, dass es sich bei der deutschen Unterstützung um einen Beitrag zum Völkermord handelt.
Erdogan spricht nicht von den Gräueln der Hamas. Der türkische Präsident fordert allein ein Ende der so wörtlich israelischen Aggression.
Es ist jedem bekannt, dass solange die Aggressionen Israels andauern, die Bedrohung für den regionalen und globalen Frieden weiter zunehmen werden. Die Eskalation zwischen dem Iran und Israel in der vergangenen Woche ist das jüngste und deutlichste Beispiel dafür.
Präsident Erdogan hatte die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Kurz vor dem Besuch des deutschen Präsidenten hatte er vor einigen Tagen Hamas-Auslandschef Haniyeh empfangen. Erdogan kündigt an, sich um eine Freilassung der israelischen Geiseln zu bemühen. Gebraucht wird Ankara auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Das Getreideabkommen mit Russland ist durch türkisches Engagement zustande gekommen. Andererseits unterläuft Erdogan die westlichen Sanktionen gegen Putin, kauft günstig Öl und Gas. Finanzminister Christian Lindner, Steinmeier hat ihn als Vertreter der Bundesregierung mitgenommen, trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen.
Türkei ist nicht auf der Linie der Europäischen Union bei den Sanktionen. Deshalb ist das fortwährend ein Thema.
Der Brand in Solingen, bei dem 4 Menschen ums Leben kamen, bewegt Erdogan und die türkische Öffentlichkeit. Gut 30 Jahre nach dem Brandanschlag ist die Sorge groß, es könnte sich erneut um einen fremdenfeindlichen Anschlag gehandelt haben. Die sogenannte Döner-Debatte hingegen versuchen beide Präsidenten zu beenden. Dass die deutsche Delegation 60 Kilogramm Dönerfleisch aus Berlin mitgebracht hatte, hatte für Unmut gesorgt. Erdogan meint dazu nur kurz und knapp und voller Ironie: In Istanbul ist der Döner wohl aus.
Herhalde, Döner Istanbul.
Beim gemeinsamen Mittagessen beweist der türkische Präsident Humor und offeriert einen Döner, einen aus der Türkei.
Der Bericht von Frank Kapelan. 23 Uhr und gleich 31 Minuten. Weitere wichtige Themen an diesem Mittwoch. Über Monate waren weitere Militärhilfen der USA für die Ukraine blockiert. Nach der Entscheidung im Kongress soll es jetzt schnell gehen. Dazu Claudia Sarah aus Washington.
Präsident Biden hat versprochen, die Waffen für die Ukraine bereits in den nächsten Stunden auf den Weg zu bringen. Bei der Unterzeichnung des Gesetzespakets im Weißen Haus sagte Biden, die milliardenschweren militärischen Hilfen seien nicht nur eine Investition in die Sicherheit der Ukraine, sondern auch in die Sicherheit Europas. Die erste Waffenlieferung in Höhe von 1 Milliarde Dollar umfasst Luftabwehrmunition, Artilleriegeschosse, Munition für HIMARS, Raketenwerfer, Panzerabwehrwaffen und gepanzerte Fahrzeuge. Da viele der in der Ukraine dringend benötigten Waffen bereits an Standorten in Europa, unter anderem in Deutschland, lagern, könnte das Kriegsgerät innerhalb weniger Tage in der Ukraine eintreffen, hieß es aus dem Pentagon. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte unterdessen, dass die USA erstmals sogenannte Attacams, Raketen mit längerer Reichweite, an die Ukraine geliefert hätten. Sie seien letzte Woche erstmals eingesetzt worden. Das jetzt vom US-Kongress abgesegnete Gesetz stellt der Ukraine außerdem Geld zur Verfügung, um den Wiederaufbau zu finanzieren.
Ein Bericht der Vereinten Nationen entlastet das Palästinenserhilfswerk im Gazastreifen von massiven Vorwürfen. Jetzt will auch die Bundesregierung ihre Zahlungen wieder aufnehmen. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Gerade in der aktuellen Situation ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen im Gazastreifen aus Sicht der Bundesregierung unersetzlich. Auch deshalb wollen das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Zusammenarbeit die zuletzt ausgesetzte finanzielle Förderung des Hilfswerks in dem Kriegsgebiet in Kürze wieder aufnehmen. Mit Blick auf den israelischen Vorwurf, die UN-Organisation sei im Gazastreifen von der Hamas unterwandert, sieht Bundesentwicklungsministerin Schulze das Hilfswerk entlastet durch einen aktuellen unabhängigen Untersuchungsbericht im Auftrag der Vereinten Nationen.
Mit diesem Bericht ist erst einmal klar, die Arbeit dieser Organisation ist sinnvoll, ist richtig. Sie erreicht die Menschen vor Ort. Die Gelder kommen dort an, wo sie ankommen sollen.
Unterstrich die Ministerin am Rande eines Besuchs in der Region. Die Bundesregierung fördert auch Projekte des UN-Hilfswerks im palästinensischen Westjordanland. Bei einem Besuch in Ramallah vereinbarte die Bundesentwicklungsministerin mit der dortigen Autonomiebehörde außerdem eine Initiative, mit der Jobs in dem verarmten Palästinensergebiet geschaffen werden sollen. Deutschland unterstützt das Programm in diesem Jahr mit rund 25 Millionen Euro.
Ein Plus von knapp 4,6%. Das Bundeskabinett hat heute eine Rentenerhöhung beschlossen, und zwar erstmals einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Mehr von Hans-Joachim Fiebiger.
Schon in den vergangenen Jahren sind die Renten kräftig gestiegen. Doch die hohe Inflation hat das Plus dabei mehr als aufgefressen. Das ist in diesem Jahr anders. Einer erwarteten Inflation von rund 2,5% steht ein Plus von knapp 4,6% bei der Rente gegenüber. Von einer guten Nachricht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner spricht denn auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Der Hintergrund ist, dass wir einen starken Arbeitsmarkt haben. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit in Deutschland wie heute. Und der zweite Grund ist, dass wir kräftige Lohnabschlüsse haben.
Basis für die Berechnung der Rentenanpassung ist nämlich die allgemeine Lohnentwicklung. Berücksichtigt wird auch, wie sich die Zahl der Rentenbezieher im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler entwickelt. Heil kündigte an, dass das geplante Rentenpaket der Ampelkoalition im Mai im Kabinett behandelt werden soll. Es sieht die Einführung der sogenannten Aktienrente vor. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen dürfen.
Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung die Wohnungslosigkeit in Deutschland überwinden. Einzelheiten dazu von Uwe Jahn.
Bundesbauministerin Klara Geiwitz, SPD, will mit dem sogenannten Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit regelmäßig Bund, Länder, Kommunen, Wissenschaft und Sozialverbände an einen Tisch bringen. Das Ziel, die Überwindung der Obdachlosigkeit hierzulande bis 2030. Bei der Vorstellung in einer Arztpraxis für Wohnungslose sagte Geiwitz, dass die aktuelle Bundesregierung eine Rekordsumme für den sozialen Wohnungsbau ausgebe. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe kritisierte dagegen, dass nach wie vor die Zahl der Sozialwohnungen sinkt. Demnach sind mehr Mittel für Kommunen notwendig, um solche Wohnungen anzukaufen. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linken, Karen Ley, forderte zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit Änderungen beim Mietrecht und einen besseren Kündigungsschutz. Bundesbauministerin Geiwitz räumte ein, dass es noch viel zu tun gibt und die Vorstellung des Aktionsplans nur ein erster Schritt sein kann.
Das Europäische Parlament geht einen Schritt auf die Forderungen von Landwirten zu. Dazu Einzelheiten von Paul Vorreiter.
Es ist eine Reaktion auf die teils gewaltsamen Bauernproteste in Brüssel und europaweit. In kürzester Zeit hat die EU-Kommission den Landwirten Erleichterungen in Aussicht gestellt, insbesondere was die Vorgaben angeht, um Subventionen aus der gemeinsamen Agrarpolitik zu erhalten, einem für 7 Jahre ausverhandelten Regelwerk, dem größten Einzelposten in der EU. Das Parlament hat die Änderungen nun heute im Dringlichkeitsverfahren und ohne Debatte im Plenum besiegelt. Mehrere Vorgaben der gemeinsamen Agrarpolitik werden damit außer Kraft gesetzt. Dazu zählt, dass die Bauern 4% ihrer Ackerfläche für Blühstreifen reservieren sollen, damit sich dort die Umwelt wieder erholt. Bis mindestens 2027 soll der Mindestanteil an Brachland wegfallen. Stattdessen soll es dafür nur ein finanzielles Anreizsystem geben. Auch der Anbau von Zwischenfrüchten und die Vorgaben für die Fruchtfolge werden künftig flexibler gestaltet. Tierhaltende Betriebe dürften davon profitieren, dass mehr Wiesenflächen in Ackerland umgewandelt werden können. Kleinere Betriebe werden außerdem von Kontrollen befreit. Sie müssen auch nicht mehr mit Strafen rechnen, wenn sie bestimmte Vorschriften der gemeinsamen Agrarpolitik nicht einhalten. Die EU-Landwirtschaftsminister sollen die Maßnahmen bereits am kommenden Montag endgültig formal absegnen. Teile der Erleichterungen sollen schon für dieses Jahr rückwirkend in Kraft treten.
Im Iran hat ein Gericht offenbar einen bekannten Rapper zum Tode verurteilt. Das berichten iranische Medien unter Berufung auf seinen Verteidiger Oliver Bemelmann.
Der Anwalt von Tomasz Salehi teilte demnach mit, das Urteil sei noch nicht rechtskräftig und kündigte an, Berufung dagegen einzulegen. Der Rap-Musiker wurde zuerst im Herbst 2022 festgenommen, weil er sich an regimekritischen Protesten beteiligt haben soll. Salehi hatte in seinen Liedtexten immer wieder soziale und politische Missstände im Iran angeprangert und die iranische Führung kritisiert. In den sozialen Medien solidarisierte sich der Rapper früh mit den Demonstrationen nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini. Zwischendurch kam Salehi zwar mehrfach auf Kaution frei, wurde aber 2023 zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt und mit einer 2-jährigen Ausreisesperre sowie Berufsverbot belegt. Weil er daraufhin der iranischen Justiz vorwarf, in der Haft gefoltert worden zu sein, wurde er Anfang dieses Jahres erneut zu 1 Jahr Haft und Umerziehungskursen verurteilt. Das jetzige Todesurteil könnte nach Angaben seines Verteidigers auch in lebenslänglich umgewandelt werden.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten heute. Sebastian Schreiber hat für uns den Tag über das Geschehen an der Frankfurter Börse in Frankfurt am Main im Blick gehabt.
2 Tage lang ging es für den deutschen Aktienindex bergauf. Heute dann riss diese kleine Erfolgsserie wieder. Und das, obwohl der DAX heute mit Gewinnen in den Tag gestartet war. Der Schwung aber ging dann gen Mittag verloren. Das Barometer drehte ab ins Minus. Unter dem Strich stand da für die deutsche Leitbörse ein Verlust von knapp 0,3%. Der DAX schloss den Handel bei 18.089 Punkten. Einer der Verlierer heute, die deutsche Börse. Der Börsenbetreiber hatte gestern Abend Geschäftszahlen vorgelegt, die sahen sogar besser aus, als das die Analysten erwartet hatten. Und dennoch verloren Papiere der deutschen Börse heute 4% an Wert. Das zeigt, nicht immer bringen gute Zahlen auch unmittelbar steigende Kurse. Möglicherweise nahm mancher Anleger den Quartalsbericht zum Anlass, Gewinne einzustreichen. Klar, an der DAX-Spitze stand heute der Chiphersteller Infineon. Der Konzern aus Neubiberg bei München profitierte von den starken Zahlen der Konkurrenz von Texas Instruments. Der US-Konzern baut nicht nur Taschenrechner, sondern auch Produkte aus dem Bereich der Halbleiter. Auffällig in der zweiten Börsenreihe war heute vor allem die Aktie von Evotec. Das Unternehmen aus Hamburg erforscht pharmazeutische Wirkstoffe. 2023 brach der Gewinn ein, auch infolge eines Cyberangriffes. Der Ausblick fiel nun verhalten aus. Anleger zeigten sich massiv enttäuscht. Der Kurs von Evotec rutschte heute ab um 32%. Dieser Kursrutsch belastete auch den MDAX insgesamt. Für den Nebenwerteindex ging es heute um 1% bergab.
23 Uhr und 40 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Reicht der Arm Pekings bis ins Europäische Parlament? Darüber wird diskutiert, seit der Mitarbeiter von AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah verhaftet wurde. Wir haben zu Beginn dieser Sendung darüber berichtet. Heute gab es auch eine seltene Gelegenheit, mehr über ein verwandtes Thema zu erfahren, chinesische Wirtschaftsspionage. Da lassen sich die Geheimdienste nicht allzu oft in die Karten schauen, das liegt in der Natur der Sache. Heute aber hat der Verfassungsschutz eine Tagung veranstaltet, und zwar mit dem Wirtschaftsverband ASW. Der kümmert sich um die Sicherheit deutscher Unternehmen. Steffen Wurzel hat das für uns beobachtet.
Chinesische Spionage gefährdet die Existenz ganzer Unternehmen, so die ausdrückliche Warnung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Vizepräsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Sinan Seelen, rief die deutsche Wirtschaft auf, die teils immer noch verbreitete naive Haltung gegenüber China abzulegen. Gerichtet an Firmenvertreterinnen und Vertreter im Publikum sagte Seelen:
Wir haben eine Vielzahl von Fallbeispielen, in denen vielleicht eine etwas höchst optimistische und zu positive Haltung hinsichtlich der Handelsbeziehungen zu China dazu geführt hat, dass sich diese Unternehmen praktisch aufgelöst haben. Das droht auch Ihnen.
Bei dem Fachkongress in Berlin warnten auch Fachleute aus Thinktanks und von Universitäten die deutsche Wirtschaft übereinstimmend davor, im Umgang mit Akteuren aus der Volksrepublik leichtgläubig zu sein. Wenn sich die Bundesregierung in ihrer China-Strategie vornehme, Risiken zu minimieren, sogenanntes De-Risking, dann sei das sinnvoll, so der Wirtschaftsexperte Max Zenglein vom Berliner China-Forschungsinstitut Merix.
Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir über China reden, haben einige Unternehmen mehr Sorge vor der Bundesregierung als von der Kommunistischen Partei Chinas. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Fehleinschätzung in der Situation und auch eine schwierige Gemengelage.
Mit China wirtschaftlich zusammenzuarbeiten und gleichzeitig De-Risking zu betreiben, das sei ausdrücklich kein Widerspruch, betonte Zenglein. Das eine tun und das andere nicht lassen, sagte der Ökonom.
Es geht darum, sich auch seine eigenen Interessen im Klaren zu sein und zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Insbesondere Länder wie Südkorea, Japan, auch Taiwan, bei denen steht viel mehr auf dem Schirm. Wirtschaftlich sind sie viel abhängiger von China, aber es geht eben auch um die nationale Sicherheit. Das heißt, es ist kein Widerspruch.
Chinas kommunistische Führung wolle die Volksrepublik zur weltweiten Nummer eins machen. Wirtschaftlich, technologisch und politisch, betonte Verfassungsschutzvizepräsident Sinan Seelen. Dieses Ziel verfolge die Staatsführung in Peking mit legitimen Mitteln, aber eben auch mit illegitimen, unter anderem durch Spionage. Besonderes Interesse habe China an den Branchen, in denen das Land technologisch noch nicht so weit sei wie demokratisch regierte Länder, in den Bereichen Luft- und Raumfahrt etwa oder bei der Medizintechnik und wenn es um Robotik und Energieeffizienz gehe. Das Ziel der chinesischen Regierung sei, die entsprechenden Wissenslücken auf jeden Fall zu schließen.
Auf dem Weg zu diesem Ziel ist Deutschland aufgrund seiner herausragenden wirtschaftlichen und geopolitischen Rolle weiterhin eines der bedeutendsten Aufklärungs-, Beschaffungs- und Einflussziele für China. Alle staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sind eingebunden.
Deutschland befinde sich auf einer Reise, sagte Seelen, von einer naiven Haltung gegenüber bestimmten Staaten wie China hin zu einer realistischeren Haltung. Für das Umdenken sei es höchste Zeit.
Der Bericht von Steffen Wurzel. Lange schon hat die Ampel verabredet, das Klimaschutzgesetz grundlegend zu überarbeiten. Bis zur Einigung aber hat es dann doch gedauert. Dafür soll jetzt alles ganz schnell gehen. Am Freitag schon will die Ampel das neue Gesetz im Plenum des Bundestages verabschieden. Genau dagegen zieht jetzt aber der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann vor das Bundesverfassungsgericht. Begründung: zu wenig Zeit zur Beratung. Auf diese Weise hat Heilmann im vergangenen Jahr schon das umstrittene Heizungsgesetz für eine Weile ausgehebelt. Aus Berlin an Katrin Büsker.
Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann sieht seine Rechte als Parlamentarier eingeschränkt. Erneut. Schon beim Heizungsgesetz hatte Heilmann im letzten Jahr Beschwerde eingereicht und Recht bekommen, weil die Ampel zu wenig Zeit für die parlamentarische Beratung eingeräumt hatte.
Kein Antrag in einem Kleingartenverein würde rechtmäßig mit dieser Art des Vorgehens beschlossen werden können. Und dann können wir das als Deutscher Bundestag auch nicht machen.
Heilmann geht es dabei erst einmal rein um das Verfahren. Nach einem Kompromiss der Ampelkoalitionäre in der vergangenen Woche wurden Änderungen am Gesetz vorgenommen, die Heilmann für zu weitreichend hält, um sich darüber innerhalb weniger Tage ein Urteil zu bilden. Die Union hatte heute deshalb im Ausschuss für Klimaschutz und Energie eine weitere Anhörung von Fachleuten beantragt, was die Ampelkoalitionäre abgelehnt hatten.
Ich habe heute meine Kollegen im Ausschuss gefragt, wollen wir nachfolgenden Generationen bei diesem Thema ernsthaft sagen, wir haben uns 4 Tage Zeit genommen, diese sehr schwierigen verfassungsrechtlichen, übrigens auch europarechtlich schwierigen Fragen, die auch in der Auswirkung im Klimabereich sehr komplex sind, wollen wir uns da wirklich nur 4 Tage für Zeit nehmen? Ich halte das für schlicht unzumutbar.
Der CDU-Politiker verweist dazu auch auf die Anhörung von Fachleuten im vergangenen November. Damals hatten mehrere geladene Sachverständige die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung angezweifelt. In seinem Antrag, der heute Mittag beim Verfassungsgericht eingegangen ist, zitiert Heilmann unter anderem die Grünen-Parlamentarierin Lisa Badum, die in der Anhörung gesagt hatte:
Ja, vielen Dank für die Statements. Lass mich natürlich auch sehr nachdenklich zurück, insbesondere die Ausführungen mit Blick auf unsere Verfassung. Das zeigt, dass wir eine gründliche Beratung dieses Gesetzes brauchen.
Diese aber habe es nicht gegeben, so Heilmann.
Und die Verfahrensfehler halte ich für noch gravierender, als sie beim Heizungsgesetz waren.
Wofür es auch gar keine Not gäbe, so der CDU-Politiker. Denn die Ampelkoalition will das Gesetz gar nicht bereits diesen Freitag in den Bundesrat einbringen.
Das Gesetz würde, wenn es Freitag verabschiedet würde, 3 Wochen lang rumliegen und dann dem Bundesrat zur Abstimmung vorliegen.
Genug Zeit also, mit der Abstimmung zu warten und weitere Beratungen zu ermöglichen, so Heilmann. Beim Solarpaket habe die Ampelkoalition dies auch umgesetzt. Hierfür war am Montag nach Änderungen eine weitere Expertenanhörung angesetzt worden. Auch dieses Gesetz soll am Freitag beschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht muss nun im Eiltempo entscheiden, ob der Bundestag sich dann auch mit dem Klimaschutzgesetz befassen kann.
Ein Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Seit 1,5 Jahren ist Rishi Sunak schon britischer Premierminister. Doch erst heute hat er den Weg nach Berlin gefunden, ins Kanzleramt von Olaf Scholz zum Antrittsbesuch. Dass sich Sunak so viel Zeit gelassen hat, für manchen ist das schon ein Hinweis darauf, wie sehr sich das Verhältnis zwischen London und Berlin seit dem Brexit abgekühlt hat. Nach außen allerdings war davon heute nichts zu spüren, wie Stefan Detjen in Berlin beobachtet hat.
Oh, Olaf, mein Freund, it's a real pleasure to be with you.
Als alten Freund begrüßt Rishi Sunak den Bundeskanzler beim späten Antrittsbesuch in Berlin. Mit Scholz hat er bereits zusammengearbeitet, als beide noch Finanzminister waren.
Which took in some part inspiration from your Kurzarbeit policy that you had instituted previously.
Beim Treffen der beiden Regierungschefs im Kanzleramt geht es heute vor allem um ein Thema, die Zusammenarbeit in Militär- und Sicherheitsfragen.
Ohne Sicherheit ist alles nichts,
setzt Olaf Scholz gleich zu Beginn seine Überschrift über die gemeinsame Pressekonferenz. Konkret geht es vor allem um die Zusammenarbeit bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Am Tag nach der Entscheidung des US-Senats in Washington, das monatelang blockierte Hilfspaket der USA für die Ukraine freizugeben, soll das Treffen der wichtigsten Verbündeten in Europa ein Signal sein. Scholz und Sunak betonen, dass sie wissen, Europa müsse seine eigenen Verteidigungsanstrengungen weiter erhöhen, auch unabhängig davon, wer nach der Präsidentschaftswahl im November im Weißen Haus regiert.
Für uns hier in Europa bedeutet das, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken müssen. Auch und ganz besonders, wenn es darum geht, über ein ausreichendes Abschreckungspotenzial zu verfügen.
Gleich mehrfach weist Olaf Scholz darauf hin, dass Deutschland zusammen mit Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine sei. Und auch Sunak schreibt dem Bundeskanzler höchstpersönlich zu, die Zeitenwende auch bei den deutschen Verteidigungsausgaben eingeleitet zu haben.
And Olaf, I want to congratulate you on your leadership in recognizing the Zeitenwende and you taking the historic decision to increase Germany's defense spending.
Sunak indes ist gerade erst noch einen Schritt weiter gegangen. Während die Bundesregierung den NATO-Partnern vermeldet, mit Hilfe des Sondervermögens für die Bundeswehr erstmals das 2%-Ziel zu erreichen, hat Sunak gestern bei einem Besuch in Polen angekündigt, das britische Verteidigungsbudget bis 2030 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Finanziert unter anderem durch Personalabbau im öffentlichen Dienst, zugleich sollen Wirtschaft und Konsum im Vereinigten Königreich durch Steuerentlastungen angekurbelt werden. Es ist unsere Aufgabe als Politiker, das Notwendige zu tun, um Sicherheit für unsere Länder und unseren Kontinent zu gewährleisten und für unsere Werte einzustehen. Das hat Großbritannien immer getan. Was ich gestern angekündigt habe, ist das größte Verteidigungsprogramm der letzten Generation. Es ist voll finanziert, folgt einem Plan und basiert auf der Stärke unserer Volkswirtschaft. Sunak und Scholz kündigten an, die Zusammenarbeit Großbritanniens und Deutschlands bei Rüstungs- und Verteidigungsprojekten zu intensivieren. Das solle für die Entwicklung eines Artilleriesystems, die Weiterentwicklung des Eurofighters und den gemeinsam mit Frankreich entwickelten Radpanzer Boxer gelten. Scholz nannte auch die von ihm mit vorangetriebene europäische Luftverteidigungsinitiative European Sky Shield, deren genaue Ausgestaltung allerdings mit Frankreich umstritten ist. Kurzfristig wollen Scholz und Sunak vor allem die Ukraine noch stärker bei der Luftverteidigung unterstützen.
Stefan Dietjen. Gezielte Angriffe auf Zivilisten, Kriegsverbrechen, Missbrauch von künstlicher Intelligenz. Der jüngste Jahresbericht von Amnesty International fällt durchaus verheerend aus mit Blick auf Menschenrechte. Im Gazakrieg etwa erhebt Amnesty schwere Vorwürfe gegen die Hamas wie gegen die israelischen Streitkräfte. Kritik gibt es auch an der Bundesregierung. Einzelheiten von Matthias Bersch.
Menschenrechte sind weltweit bedroht wie seit langem nicht mehr. Das ist das düstere Fazit des aktuellen Berichts von Amnesty International. Betroffen ist vor allem die Zivilbevölkerung, sei es im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder im Sudan, wo mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht vor den bewaffneten Konfliktparteien sind. Aber auch der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht und könne durch den brutalen Überfall der Hamas nicht gerechtfertigt werden, betonte Julia Duchow. Die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland wünscht sich auch von der Bundesregierung deutlichere Worte.
Wenn Deutschland, wie im Fall von Israel und dem Konflikt im Gaza, Kriegsverbrechen nicht anspricht, dann wird internationales Recht geschwächt, weil es so aussieht, als würden wir nur dann auf das internationale Recht pochen, wenn es uns in den Kram passt sozusagen. Und dann, wenn befreundete Staaten betroffen sind, wir dann nicht so konsequent die Einhaltung fordern. Und das schwächt die Standards insgesamt, weil dann beim nächsten Mal kann ja eine Konfliktpartei sagen, wieso? Ihr habt es ja auch in dem Konflikt nicht gefordert.
Die klare Parteinahme zugunsten Israels habe auch zu Einschränkungen der Menschenrechte in der Bundesrepublik geführt, so Duchow, vor allem im Bereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Offen antisemitische Parolen seien nicht akzeptabel, doch die Befürchtung allein könne generelle Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen nicht rechtfertigen.
Eigentlich sind die Grenzen nur die strafbewehrten Grenzen, also wenn Strafrecht erfasst ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Polizei sehr besonnen und klar überprüft, sind sozusagen Rechtsverstöße, die auch strafbewehrt sind, kommen diese vor. Ich glaube, es ist wichtig, dass es eben keine pauschale Verbote gibt. Und die haben wir 2023 aber beobachten können, die präventiv auch noch ausgesprochen wurden. Und da, glauben wir, ist dann die Verhältnismäßigkeit bei der Einschränkung der Versammlungsfreiheit nicht gewahrt.
Einen weiteren Schwerpunkt legt der Bericht auf die vielfältigen Überwachungstechnologien der künstlichen Intelligenz, kurz KI.
KI wird besonders dort zum Schaden der Menschenrechte eingesetzt, wo es um die Menschenrechte ohnehin schon nicht gut steht,
erklärt die Amnesty-Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Lena Rohrbach.
Das ist beispielsweise der Fall in Russland, wo sie zur Überwachung von Demonstrationen eingesetzt wird, in China, wo sie für die Diskriminierung der Uigurinnen und ihre Überwachung eingesetzt wird, im Iran, wo sie eingesetzt wird, um Frauen zu identifizieren, die sich dem Verschleierungszwang widersetzen. Oder in Staaten, die nicht dafür aufgestellt sind, KI einzusetzen, wie beispielsweise in Serbien, wo Menschen zu Unrecht keine Sozialhilfe mehr erhalten, weil ein algorithmisches System das so beschlossen hat.
Aber auch in demokratischen Staaten habe der Einsatz künstlicher Intelligenz oft negative Konsequenzen für den Menschenrechtsschutz. So verstärkten diskriminierende Algorithmen Ausgrenzung und Rassismus. Und auch die geplante intelligente Videoüberwachung bei den Olympischen Spielen in Frankreich könne zu einem übermäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Aufgenommenen führen, so Rohrbach, zumal Pilotprojekte nicht selten der erste Schritt zu einer weiteren Nutzung der technologischen Möglichkeiten seien.
Ein Bericht von Matthias Bertsch, und wir haben jetzt noch die Presseschau für Sie zusammengestellt, hat sie Thomas Grimmer und präsentiert wird sie von Agnes Pollner.
Viele Zeitungen kritisieren, wie die AfD-Führung mit ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl Kra umgeht, nachdem einer seiner Mitarbeiter unter dem Verdacht festgenommen wurde, für China spioniert zu haben. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint dazu: Statt klare Kante zu zeigen, soll Kra nicht mehr beim Wahlkampfauftakt der Partei auf der Bühne auftreten. Wollen Weidel und Chrupalla den Spitzenkandidaten vor den Wählern also wirklich wochenlang verstecken? Sieht so Führungsstärke aus? Nein, das ist Führungsschwäche von besonderem Ausmaß. Die Leipziger Volkszeitung sieht es ganz ähnlich und formuliert: Mit Mühe haben die AfD-Parteivorsitzenden den Problembären Maximilian Kra in den Giftschrank buxiert. Doch der Wille und die Konsequenz, ihn komplett aus dem Rennen zu nehmen, fehlen. Mehrere Zeitungen fordern, dass Kra seine Kandidatur zurückziehen soll, unter anderem die Volksstimme aus Magdeburg. Die Parteiführung lässt ihn gewähren und hofft, wie der völkische Vorkämpfer Kra, darauf, dass die Geschichte schnell versandet. Das wird nicht passieren. Kras politische Verantwortung für die Spionage aus Peking ist keine lässliche Sünde, sondern ein zwingender Grund, die Kandidatur zurückzuziehen. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt über die Parteichefs Chrupalla und Weidel: Sie agieren plan- und ratlos und sie hinterlassen ein wenig schmeichelhaftes Bild von der AfD als Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik. Eines von nützlichen Idioten. Ein weiteres Thema in den Zeitungen ist die dreitägige Türkei-Reise von Bundespräsident Steinmeier, die heute zu Ende gegangen ist. Da hätte sich der Reutlinger Generalanzeiger mehr kritische Töne gewünscht. Wenn Deutschland die Sicherheit Israels schon zur Staatsraison erklärt, dann muss auch das Staatsoberhaupt die Unterstützung der Hamas durch die Türkei scharf kritisieren. Deren erklärtes Ziel es ja ist, Israel zu vernichten. Auch ein paar kritische Worte zur Lage der Demokratie und den Menschenrechten in der Türkei hätten Steinmeier gut zu Gesicht gestanden. Die Süddeutsche Zeitung zeigt Verständnis für die Kritik aus der deutsch-türkischen Gemeinschaft an Bildern, die Steinmeier mit einem mitgebrachten Dönerspieß zeigen. Es war das Bild, das von der Reise bleiben wird. Wie verstimmt viele Deutsch-Türken nun reagierten, zeugt von alten Verletzungen. Die Türken, das waren aus Sicht vieler jene, die Fleisch in Fladenbrot packten. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg lobt, dass Steinmeier immerhin auch die Erfolgsgeschichten türkischer Migranten in Deutschland thematisiert hat. Das Blatt schreibt: Wertschätzung ist ein wichtiges Gut in der erfolgsorientierten Diplomatie. Ein überhebliches vor den Kopf stoßen ist das Gegenteil davon.
Die Presseschau am Ende dieser Ausgabe des Journals vor Mitternacht. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg.